Ich habe euch aber was anderes mitgebracht, und zwar, wie ich es oft mache, eine Frage, allerdings eine, die ihr am besten nur für euch selber beantwortet, und da nehme ich euch auf eine kurze Gedankenreise mit. Die Frage lautet: Hast du schon mal jemandem etwas geschuldet? Bist du bei einem anderen Menschen schon mal in der Schuld gestanden? Worum ging es da? Was war der Sachverhalt? Wie hat sich das angefühlt? Vielleicht jetzt doch eine Möglichkeit zu sagen, aber ganz allgemein, muss ja nicht aus der persönlichen Erfahrung sein: Was können denn Menschen einander schulden? Einfach rausrufen. Entschuldigungen habe ich gehört. Geld habe ich auch gehört. Ja? Was kann man sich noch schulden?
Werkzeug.
Werkzeug, ja. Ausgeliehen und nicht wieder zurückgebracht oder kaputt zurückgebracht, ja, kann, ja. Bücher, Wertschätzung. Ein Dank, ja.
Respekt.
Also ihr seht schon, es gibt ganz viele Dinge, wo man sagen könnte, da steht eine Schuld zwischen zwei Menschen. Auch vielleicht, wenn man etwas falsch gemacht hat oder etwas Blödes gesagt hat, womit man den anderen getroffen hat. Vielleicht auch, wenn man jemanden einen Gefallen getan hat oder wenn jemand einen Gefallen getan hat und danach hat man das Gefühl, macht dem oder der, dem schulde ich jetzt was. Der oder die hat jetzt eigentlich an gut bei mir. Es liegt ja im Wesen der Schuld, dass sie irgendwie beglichen werden soll, dass sie aus der Welt geschafft werden soll. Am besten ist ja der Zustand zwischen zwei Menschen dann, wenn er frei von allen Schuldigkeiten, falls es das Wort gibt, also Schuldigkeiten ist oder nicht. Im Predigttext für heute, da bin ich über eine Sache gestolpert, die mich stutzig gemacht hat, denn da war die Rede von einer Schuld, die bestehen bleibt, eine Schuld, die für immer bleibt, eine Schuld, die wir nicht loswerden können und gar nicht loswerden sollen. Wir hören dazu Paulus aus seinem Brief an die Römer in Kapitel 13 ab Vers 8. Genau. Und wer möchte, kann gerne dazu aufstehen. Da schreibt Paulus: Bleibt niemandem etwas schuldig, außer einander zu lieben. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Dort steht ja: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Diese und all die anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen, dich selbst. Wer liebt, tut seinem Mitmenschen nichts Böses an. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Ihr wisst doch, dass jetzt die Stunde schlägt. Es ist höchste Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn unsere Rettung ist näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende. Der Tag bricht schon an. Lasst uns alles ablegen, was die Finsternis mit sich bringt. Lasst uns stattdessen die Waffen anlegen, die das Licht uns verleiht. Herr, unser Gott, wir bitten dich, segne du alles Reden und Hören. Sprich du hinein in unser Leben und zeig uns, wo deine Liebe und Wahrheit in unserem Leben Wurzeln schlagen und Früchte bringen will. Amen. Ich vermute, ihr habt entdeckt, worin diese ewige Schuld bleibt, worin diese ewige Schuld besteht, die uns bleibt. Gleich ganz zu Beginn, da sagt Paulus: Bleibt niemandem etwas schuldig, außer einander zu lieben. Paulus spricht ganz unverblümt davon. Ich habe das sogar mitgebracht, genau. Also, oh, ja, da hat sich nochmal was umformatiert. Also, schuldig und lieben, die beiden Dinge sind die, wo er sagt, das bleibt. Oder anders gesagt, wir müssen lieben. Liebe Gemeinde, ihr kennt mich ja jetzt schon eine Weile. Und wahrscheinlich habt ihr schon gemerkt, dass ich den christlichen Glauben als eine ganz große Freiheit verstehe. Als etwas, das uns Freiheit bringt und uns manchmal schon oder oft auch herausfordern will. Aber der Gedanke, dass wir als Christen etwas tun müssen, noch dazu so etwas wie Liebe, die man ja auf der Gefühlsebene nicht erzwingen kann, sowas finde ich herausfordernd. Das macht mich innerlich, ehrlich gesagt, ein bisschen unruhig. Und sowas nehme ich nicht leichtfertig in den Mund. Denn Glaube hat in meinen Augen nichts mit Zwang zu tun. Und gleichzeitig höre ich auch im letzten Winkel meines Gehirns einen Pfarrerkollegen rufen, ich bin evangelisch, ich muss erst mal gar nichts. So sympathisch mir diese leicht aufmüpfige und protestantische Haltung ist, um die Aussage von Paulus, dass wir einander Liebe schulden, kommen wir, glaube ich, nicht so einfach herum. Ich korrigiere, es ist eigentlich gar keine Aussage, denn grammatikalisch ist es ein Imperativ, es ist ein Befehl. Wir schulden einander Liebe. Vielleicht hilft es uns ja, wenn wir uns das mit den Schulden noch mal etwas genauer anschauen. Denn wir haben ja schon festgestellt, dass Schulden dazu da sind, beglichen zu werden, dass sie aus der Welt geschafft werden sollen. Denn wenn ein Mensch einem anderen etwas schuldet, dann gibt es etwas, was zwischen den beiden Menschen steht. Ich habe das da mal versucht, so ein bisschen anzudeuten. Das ist etwas, was zwei Menschen aneinander bindet und gleichzeitig voneinander trennt. Denn solange diese Schuldigkeit zwischen den beiden nur ist, macht es die Beziehung kompliziert. Da sind offene Forderungen zwischen dem einen und dem anderen Menschen. Du schuldest mir noch Geld. Du schuldest mir noch eine Entschuldigung für das, was du gemacht, gesagt oder getan hast. Solange Menschen einander sich noch etwas schuldig bleiben, steht etwas zwischen ihnen, was die Beziehung kompliziert macht. Wenn Paulus also ganz am Anfang unseres Predigttextes davon spricht, dass wir einander nichts schuldig bleiben sollen, dann geht es ihm darum, dass das, was zwischen uns Menschen steht und uns erstmal trennt, dass das verschwinden soll. Ganz gleich, ob das zwischen einzelnen Menschen ist oder zwischen Menschengruppen. Das, was Beziehungen erschwert, das sollte keinen Platz haben. Das soll ausgeräumt werden. An einer anderen Stelle im Römerbrief, da spricht Paulus genau das aus und formuliert es. Da sagt er, sofern es an uns Christen liegt, sollen wir mit allen Menschen in Frieden leben. Also erstmal festhalten, dass es Paulus darum geht, dass wir als gläubige Menschen, die Jesus nachfolgen und Gott lieben, in unseren Beziehungen zu anderen Menschen immer wieder einen Zustand anstreben sollen, in dem die Beziehungsebene unbelastet ist. Frei von Hindernissen, frei von Schuldigkeiten. Die Beziehungsebene, könnte man sagen, soll positiv geklärt sein. Und alles, was Paulus danach sagt, nämlich, dass wir einander Liebe schulden und dass das Einzige ist, was wir uns schulden sollen, könnte man sagen, ist 1:1 genau dasselbe. Aber von der anderen Seite her gedacht. Es geht um Beziehung zu anderen Menschen. Und zwar nicht von der Richtung her gedacht, dass etwas schieflaufen kann zwischen Menschen, das dann auch wieder geflickt und repariert werden soll, sondern von der Seite her gedacht, wie Gott sich das Zusammenleben ursprünglich vorgestellt hat. Also wie wir als Menschen allgemein miteinander umgehen sollten und wie wir als Christen, ganz speziell als Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger, mit anderen Menschen in Beziehung sein sollen. Von Gott her gedacht gibt es keine neutrale Haltung. Gott selbst ist auch nicht neutral uns gegenüber, so nach dem Motto, mal schauen, wie er oder sie sich schlägt und dann schauen wir mal, wie ich darauf reagiere. Seine Grundhaltung ist Liebe. In diesem sehr bekannten Bibelvers aus Johannes 3, Vers 16, da wird das einmal so ganz schön gezeigt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, und damit sind wir Menschen gemeint, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um uns diese Liebe durch sein Leben zu zeigen, zu erklären, was es bedeutet, zu leben und zu glauben im Licht Gottes. Er hat uns auch gezeigt, was es bedeutet, Schuld zu haben, weil er für Schuld am Kreuz gestorben ist, stellvertretend für uns. Und dann setzt er noch ein gewaltiges i-Tüpfelchen drauf und sagt, hallo, ich lebe, ich bin auferstanden. Wenn wir von Gott her einen Blick auf andere Menschen werfen und Gottes Sichtweise für uns maßgeblich ist, dann gibt es kein Neutral. Dann müssen wir lieben, weil Gott einer ist, der liebt. Der Kirchenvater Augustinus hat das einmal gedrückt und ich finde, das bringt nochmal eine schöne Nuance mit rein. Oh, das wackelt immer ein bisschen, oder? Hört ihr mich manchmal und manchmal nicht? Das soll man Mikrofon wechseln auf Hand? Okay, gut. Also Augustinus hat gesagt, wer Gott liebt, will seine Gebote erfüllen, will lieben, was Gott liebt, will den Nächsten wie sich selbst lieben. Wer den Nächsten liebt wie sich selbst, der liebt Gott. Wenn wir also Gott lieben, dann geht es nicht darum, dass wir Menschen lieben müssen, sondern mit Augustinus gedacht, dann müssten wir lieben wollen. Es gibt aus christlicher Sicht keine neutrale Haltung zu unseren Mitmenschen. Es gibt eine Grundhaltung, die sich von Gott her bestimmt, und diese Grundhaltung soll die Liebe widerspiegeln. Und die ist halt nun mal Liebe. Liebe, mit der er uns liebt, und Liebe, mit der wir einander lieben. Mir scheint es, dass Paulus mit seinem Liebesmuss Folgendes ausdrücken will. Wenn es sonst nichts anderes gibt, was uns mit einem Menschen verbindet, dann bleibt immer noch die Liebe. Die eine Liebe Gottes, die in Gott seinen Ursprung hat, die bedingungslos gilt und dann auch in unserem Leben seinen Platz findet. Darf ich einfach mal so unverblümt fragen, was macht es mit dir, wenn du das von Paulus hörst, dass wir einander Liebe schulden und diese Schuld immer bleibt, auch wenn was Positives vielleicht damit gemeint ist. Was macht es mit dir, lieben zu müssen? Ups, ja, das ist so nicht gedacht gewesen. So. Ich möchte in einem zweiten Schritt mit uns darüber nachdenken, was Liebe eigentlich ist. Ich habe bis jetzt einfach so fröhlich drauf losgeredet, ohne zu definieren, was Liebe eigentlich ist. Ich habe so getan, als hätten wir alle dieselbe Vorstellung, dasselbe Bild davon, was Liebe ist. Aber haben wir das? Es ist doch eigentlich eine wichtige Sache, zu wissen, was Liebe ist, wenn Paulus davon spricht, dass wir einander Liebe schulden. Darum meine Frage jetzt an euch, und ihr dürft auch gerne wieder raussprudeln: Was ist Liebe?
Eine Entscheidung, okay?
Wie bitte? Gott ist Liebe, ja? Mühe? Okay, also es ist mühsam. Keine Romantiker unter uns, also ganz ehrlich. Es ist wunderbar. Ja. Sich verschenken, ja. Aktiv. Ewig. Eine Entscheidung, ja. Eine Zuwendung. All das gehört zu Liebe dazu, und man merkt, ihr seid schon länger im christlichen Umfeld, dass ihr die Liebe gleich als erstes als Entscheidung definiert, denn das ist etwas, was in unserer Kultur eigentlich gar nicht so üblich ist. Wir verbinden Liebe erstmal mit Gefühle. Wir sprechen vom Verliebtsein, dass wir jemanden lieben, ein Leben lang mit ihm zusammen sein wollen, nur um dann auch manchmal festzustellen, die Liebe, sie ist irgendwie abhanden gekommen, ich fühle es nicht mehr, und dann trennen sich Menschen. Das, was in unserer Kultur Liebe ausmacht, ist erstmal eigentlich diese Gefühls- und diese Beziehungsebene. Aber ich glaube, wir haben da schon einen richtigen Punkt entdeckt, um den es auch geht. Denn Liebe spielt sich nicht nur auf der Gefühlsebene ab. Darum regt sich vielleicht am ersten Moment so dieser Widerstand, wenn wir hören, dass wir einander Liebe schulden und lieben müssen. Denn wir merken ja instinktiv vollkommen richtig, Gefühle kann man nicht erzwingen. Ich kann das jetzt nicht machen, dass ich einfach jemanden liebe auf der Gefühlsebene. Aber wenn wir weiterlesen bei Paulus, dann merken wir, dass wir das auch gar nicht müssen. Denn bei Liebe geht es nicht nur um Gefühle. Liebe fühlt man nicht, und das ist jetzt ein bisschen provokant, Liebe macht man. Also Liebe ist etwas, das man tut. Liebe ist etwas, was man tut, und manchmal etwas, wenn man bestimmte Dinge nicht tut. So, und jetzt schauen wir, ob das nochmal funktioniert. Oh, na. Aha. Genau, da lesen wir weiter. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, hat das Gesetz schon erfüllt. Und dort steht, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Wenn Paulus von Liebe spricht, dann hat er auf einmal vor Augen, dass es darum geht, Gebote zu halten. Du sollst nicht Ehe brechen, auch wenn es sich vielleicht in manchen Lebenssituationen verlockend anfühlt und als den besseren Weg anfühlt. Du sollst nicht töten, erst recht nicht, wenn sich das Gefühl einschleicht, dass damit mit einem drastischen Schritt all deine Probleme auf einmal gelöst wären. Du sollst nicht stehlen, auch wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt eine Sache dringender brauchst als dein Mitmensch oder das Geschäft von nebenan. Du Du sollst nicht begehren, neidisch oder eifersüchtig mit diesem Gefühl auf andere blicken und sich denken, das, was der andere hat, das bräuchte ich auch, um ein erfülltes Leben zu führen. Dabei genügt meistens das, was man schon hat, um diese Zufriedenheit zu entdecken. Liebe kann etwas sein, das man tut, obwohl sich auf der Gefühlsebene etwas ganz anderes abspielt. Liebe ist in erster Linie eine Entscheidung, die man für, also zugunsten von anderen Menschen trifft. Ja, manchmal sogar entgegen unserer eigenen Gefühle, die ja nicht immer ein Gutes zum Ziel haben, sondern manchmal auch von negativen Dingen befeuert werden. Liebe tun bedeutet also, und das habe ich hier versucht nur reinzuschreiben, etwas zu vermeiden, was Beziehungen stört oder zerstört. Und im Gegenzug das zu tun, was Beziehungen fördert. Da schreibt Paulus, diese und all die anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Menschen wie dich selbst. Wer liebt, tut seinen Mitmenschen nichts Böses an. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Also man könnte sagen, das tun, was Beziehung und das menschliche Miteinander fördert. Ein Beispiel der Liebe oder ein Beispiel dafür, wie Liebe sichtbar werden kann, kann damit zusammenhängen, wie wir miteinander und übereinander reden. Kennt jemand von euch die drei Siebe von Sokrates? Na, okay. Ich war mir nicht sicher, ob ich das schon mal mitgebracht habe. Ich habe in meinen Unterlagen dazu nichts gefunden. Jetzt haben wir gedacht, jetzt beglücke ich euch einfach nur mal mit den drei Sieben von Sokrates. Das ist eine kurze Geschichte über diesen griechischen Philosophen, wo jemand aufgeregt zu Sokrates gelaufen kommt und sagt, höre Sokrates, das muss ich dir erzählen, wie dein Freund, Punkt, Punkt, Punkt. Halt ein, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe geschüttelt? Drei Siebe? Fragte der andere voll Verwunderung. Ja, mein Freund, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe geht. Das erste Sieb ist die, ich habe schon gehört, die Wahrheit, ja. Das Sieb der Wahrheit. Ist das wahr, was du mir sagen willst? Nein, ich habe es nicht geprüft, ich habe es gehört und wollte es dir erzählen. So, so, sagt Sokrates, aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht sicher wahr ist, ist es dann wenigstens gut, was du mir erzählen willst? Und zögernd sagt der andere, nein, das nicht, im Gegenteil. Dann unterbrach ihn der Weise Sokrates und sagt, lass uns auch noch das dritte Sieb anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt. Also das Sieb der Notwendigkeit. Naja, notwendig, nun ist es nett gerade. Also lächelte Sokrates, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr ist, noch gut ist, noch notwendig ist, so lass die Sache einfach begraben sein. Belaste dich und belaste mich nicht damit. Ich finde, das ist ein schönes Bild davon, wie Liebe in unserem Reden miteinander und übereinander sichtbar werden kann. Viele andere Bereiche kann man vielleicht schnell mal sagen, ja, das betrifft mich gar nicht, ich habe gar nicht daran gedacht, mal jemanden umzubringen. Das ist so fremd von mir. Aber ich merke zumindest in meinem Leben, ich bin ja ständig am Reden und Quasseln und ich bin ständig am Zuhören. Und ich merke, von dem, was ich rede und was ich sage und was ich höre, also wenn ich da manches durch diese drei Siebe schütteln würde, da bleibt manchmal weniger über, als mir lieb ist. Vielleicht ist das ein Weg, wo wir Liebe praktisch werden lassen können in unserem Leben. Denn Liebe ist nicht nur ein Gefühl, das wir fühlen. Liebe hat aus Gottes Sicht konkrete Spielregeln. Sie soll sichtbar machen. Sie soll die Liebe, oder diese Spielregeln sollen die Liebe in unserem Handeln sichtbar und bemerkbar machen. Da geht es um Dinge, die man tut, die richtig sind, auch wenn es sich manchmal anders anfühlt. Und Gottes Gebote sind an dem Punkt, glaube ich, ein wichtiger Prüfstein, weil sie es für uns so konkret machen. Man kann immer fragen, ja, mache ich denn das jetzt? Rede ich da die Wahrheit? Bin ich da wahrhaftig unterwegs? Denn es gibt ja diese Versuchung, dass man sagt, ich bin doch eh ein herzlicher und liebevoller Mensch. Wenn ich so ein bisschen liebevoll mich fühle und das auch versuche zu tun, was brauche ich dann? Gebote und Vorschriften. Man könnte sagen, ja, Gebote, das haben wir Blunzen, also Dialekt dafür Blutwurst. Ja, keine Ahnung, was Blutwurst damit zu tun hat, aber die Gebote sind eine kostbare Erinnerung, dass sich Liebe als praktische Entscheidung im Leben zeigen muss. Punkt. Abschließend möchte ich darum mit uns nur kurz reflektieren. Was kann das für uns in der diesjährigen Adventszeit bedeuten? Ganz zu Beginn des Gottesdienstes habe ich ja davon gesprochen, dass Adventszeit eine Bußzeit ist. Eine Zeit, die uns vor die Frage stellt, ob es Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir umkehren müssen, wo wir uns neu orientieren müssen, wo wir uns verändern müssen, wo wir das eintauschen, was gerade ist, gegen das, wie es sein sollte. Und der heutige Text von Paulus hat uns mitten in das Thema der Liebe geworfen. Ist es nicht gerade ein Problem in unserer Welt, dass Liebe Mangelware ist? Ich mag das nicht schwarz malen, denn es ist ja auch ganz viel Liebe vorhanden. Und das hilft ganz ungemein, dass wir das erleben, dass Liebe in unserem Leben ist. Das macht die Welt erträglich und manchmal ja sogar richtig schön. Aber ich glaube, es wird keiner von uns auf die Idee kommen zu sagen, dass es schon zu viel Liebe auf dieser Welt gibt. Dass wir nicht mehr davon bräuchten. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn Liebe nicht nur als Gefühl, sondern als ganz praktisches Handeln in den Entscheidungen spürbar wird. Ja, ich glaube, es ist ein Problem, dass es an Liebe mangelt. Dabei hat sich Gott das ursprünglich anders gedacht. Er hat uns nicht nur als Lebewesen geschaffen, wie es in 1. Mose 2 heißt, dass er uns zu einem lebendigen Wesen gemacht hat. Er hat uns auch zu einem Wesen geschaffen, das Liebe braucht. Das Liebe braucht zu empfangen und Liebe braucht, um zu geben. Adam wäre ohne einen anderen Menschen, ohne die Eva als Gegenüber, unvollständig gewesen. Liebe braucht ein Gegenüber. Und vielleicht brauchen wir eine Umkehr zu diesem ursprünglichen Zustand, zu einem Wesen, wo diese Liebe sichtbar und spürbar in Entscheidungen und im Tun wird. Also vielleicht so, wäre doch schön, wenn wir so als Herzensmenschen sichtbar werden würden. Ich möchte uns deswegen darum zu ermutigen, dass wenn wir auf unser Leben schauen und uns fragen, wo wir vielleicht umkehren können, wo wir uns neu orientieren können, dass wir auf das schauen, wie Gott uns eigentlich gemacht hat. Dass wir nicht nur Lebewesen sind, sondern auch Liebewesen sind.